Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Wenn wir gerade bei dem Thema sind, würden Sie denn sagen, dass, also Sie sagen ja, dass es kein, ich sag mal, Anreiz gibt, um sich fortzubilden, ob jetzt von Seiten des Arbeitgebers, der wird sich jetzt nicht in allen Fällen, wird der sich ja bestimmt auch nicht hinstellen und sagen, oh cool, ich will meine Mitarbeiter weiterbilden, weil sind ja Kosten. Aber würden Sie auch eventuell sagen, dass das Sicherheitsgewerbe in der Hinsicht eventuell auch vielleicht einfach ein bisschen undurchsichtig ist? Also, dass der Mehrwert einer solchen Qualifikation bei dem Mitarbeiter einfach überhaupt nicht ersichtlich ist? Oder dass es vielleicht sogar, um das mal ganz salopp und vielleicht sogar böse oder provokant zu sagen, dass vielleicht einfach das Klientel an Mitarbeitern vielleicht nicht die, ja, ich nenne es jetzt mal, die geistige Qualifikation hat den Mehrwert zu erkennen? Oder wo würden Sie das festmachen, dass wir dieses, ich sag mal, dieses Weiterbildungsdefizit haben?
Ja gut, es gibt ja verschiedenste Ansatzpunkte. Ich habe es schon erlebt, dass Unternehmen zu den Mitarbeitern gesagt haben, pass mal auf, wir zahlen hier die komplette GSS-Ausbildung, also den Lehrgang, die Prüfung, die Freistellung, wir zahlen dir alles. Und die Mitarbeiter haben gesagt, nee, ich mach trotzdem nicht. Wo ich dann sage, also sorry, da kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn der Arbeitgeber alles zahlen würde und ich nehme das nicht an. Also ein größeres Geschenk gibt's ja gar nicht. Oder jetzt auch aktuell mit der Aufstiegs-Tafel-Geschichte, also zum Beispiel in Bayern den Meister nicht nur kostenlos kriegt, sondern sogar noch Geld zurückkriegt. Und da sage ich auch, also sorry, wer das jetzt nicht in Anspruch nimmt, dem ist gar nicht zu helfen. Aber was natürlich klar ist, es kommt davon, auf welcher Stufe ich stehe. Wenn ich Unterrichtung habe und sehe dann im Tariflohn GSS, auch das hat der gerade schon genannte Herr Lukas ja schon vorgerechnet, also ich würde von Unterrichtung auf GSS-Lohn kommen, dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit diese Investition in die Prüfung wieder herin. Ja, also es würde sich definitiv lohnen. Noch weiter hoch ist wieder die Frage, weil eben es relativ wenig Stellen als Fachkraft gibt, es gibt relativ wenig Stellen, heißt immer als Meister, aber, und das ist ein Punkt, den ich seit 20 Jahren mit mir mittrage, mit einem damals altehrwürdigen Prüfer, der gesagt hat, bisher ist noch aus jedem Meister was geworden, aus jedem guten Meister was geworden. Das heißt, viele Leute haben halt den Blick so nach dem Motto, ich mache jetzt Meister, danach verdiene ich 10.000 netto im Monat. So wird es nicht sein. Der Meister ist einfach eine Eintrittskarte in eine andere Ebene, in eine andere Liga. Aber, wie Sie eben auch gerade gesagt haben, die Frage ist halt, ob die Leute soweit das erkennen können. Und wenn man bei der IHK als Prüfer ist, hat man immer wieder auch mit Leuten zu tun, die dann ganz massive Prüfungsangst haben, die dann 30, 40, 50 Jahre alt sind und Ausbildungsstandard oder auch Schulqualifikation eher begrenzt. Und dann ist natürlich klar, wenn jetzt jemand 40 Jahre alt ist, hat keine Ausbildung und steht jetzt da vor der IHK-Prüfung, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund, dass er mit 40 Jahren noch ohne Ausbildung dasteht. Ja, also das heißt, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es generell an den geistigen Fähigkeiten scheitert, aber es gibt definitiv Leute, die eben, Stichwort Auffangbecken, irgendwie in die Bewachung gekommen sind. Und aber es halt schon einen Grund gibt, dass sie halt dort, wo sie vorher waren, nicht in Anführungszeichen erfolgreich waren und jetzt eben in der Bewachung hier einen neuen Versuch starten. Andererseits, und auch das habe ich ja 10, 15, 20 Mal schon Leute in meinem Podcast gehabt, die halt bei absolut null in der Bewachung angefangen haben, als Streifenfahrer, als in Anführungszeichen kleines Licht und dann ganz weit bis Master, bis Betriebsleiter, bis alles Mögliche gebracht haben. Das heißt, das ist das, was ich den Leuten immer predige, die Bewachungsforschung ist extrem durchlässig. Das heißt, wenn jemand da was erreichen will, kann er mit in Anführungszeichen relativ geringen Aufwand sehr weit kommen, was in anderen Branchen so definitiv nicht machbar ist. Es ist eben einfach eine Motivationssache von den Leuten. Und da ist es einfach aus meiner Sicht wichtig, die Leute an der Hand zu nehmen und sagen, pass mal auf, trau dir was zu, versuch's einfach. Mehr, dass du es nicht schaffst, kann nicht passieren. Und wenn sich das noch mehr durchsetzt unter den Leuten in der Bewachung, dann denke ich auch, dass es mittelfristig hier wirklich eine Chance gibt, das Niveau einfach hier deutlich zu heben.
Aber ich würde da gerne auch nochmal drauf eingehen, weil wir merken ja dieses Phänomen ja durchweg, wenn ich mir anschaue, und ich habe leider keine aktuelleren Zahlen als die aus 2017 gefunden zur Abbrecherquote der Fachkraft für Schutz und Sicherheit, liegt die auch bei knapp 50%. Also da habe ich ja höchstwahrscheinlich auch junge Menschen, die gerade vielleicht auch zum Beginn ihrer beruflichen Laufbahn liegen. Haben wir eigentlich eine, jetzt wenn wir mal Richtung Marketing vielleicht schauen und Zielgruppenorientierung, ist da diese Ausbildung vielleicht aber auch wie alle anderen Qualifikationen in der Bevölkerung über alle Ebenen soweit bekannt, oder bekommen wir tatsächlich diejenigen Leute, und da freue ich mich, dass Sie es auch so direkt formulieren, die letztendlich auch in einer Ausbildung schon dreimal irgendwo anders gestartet sind, es dort nicht geschafft haben und auch dort letztendlich wir das letzte Auffangbecken vielleicht so knapp vor der Pflege sind, weil die ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Ja, also auch da denke ich, sind wieder zwei Seiten. Die eine Seite ist, ich habe Niedriglohn, ich habe Nachtschicht, ich habe überhaupt Schichtdienst, ich muss an Wochenenden, Feiertagen etc. arbeiten, was sicher der eine oder andere entweder von vornherein abschreckt oder wenn er eben dabei ist, dann irgendwann sagt, also das ist hier nicht mein Ding. Aber ich habe es halt auch schon erlebt, und auch da gibt es wirklich sehr große Firmen, die auch dann hier ganz toll auftreten, aber eben hintenrum dann die Fachkräfte, also Fachkraft auszubilden oder Servicekraft auszubilden, halt als billige Arbeitskräfte einsetzen. Das heißt, es findet de facto keine Ausbildung statt, sondern die Mitarbeiter werden dann in Anführungszeichen verheizt, und dass die dann irgendwann sagen, ich habe die Schnauze voll hier für, ich weiß es nicht, was so ein Auszubildender verdient, für 4-5 Euro die Stunde dann mich nachts hier rumzuschlagen, verstehe ich auch. Ja, also ich denke, es sind beide Seiten. Und deswegen kommt aus meiner Sicht zu dieser hohen Abbrecherquote. Ich kann es jetzt nicht in anderen Branchen beurteilen, wie die mit ihren Auszubildenden umgehen, aber ich kenne hier wirklich wenige Unternehmen, die wirklich in Anführungszeichen seriös mit ihren Auszubildenden umgehen, die eben nicht als billige Arbeitskräfte hier dann ausbeuten. Und das ist auch schade. Und da wäre IHK gefragt, da wäre der Gesetzgeber gefragt, da wären die Verbände gefragt. Aber wie gesagt, wenn dann selbst sehr große Unternehmen, die auch dann in Verbänden hier eine sehr große Rolle spielen, zwar nach außen sagen, wir sind hier die Tollen, aber dann nach innen eben wirklich so mit ihren Auszubildenden umgehen, dann ist es A, ein Armutszeugnis für diese Unternehmen, aber halt auch dann der Spiegel dessen, dass wir hier eine Abbrecherquote von 50% haben.
Wenn ich finde es ganz interessant, was Sie schon sagen, dass das Ausbildungs vielleicht auch Entgelte für die Auszubildenden ja durchaus sehr wichtig sind, um quasi, ich sag mal, in das eigenständige Leben zu starten, allein schon deswegen. Und also in meinen Augen finde ich, ist das auch ein Argument, warum Ausbildungsabbrecher in den entsprechenden Ausbildungen, Fortbildungen halt so hoch sind. Aber würden Sie, also ich persönlich würde das jetzt einkategorisieren als mangelnde Qualität Sicherheitsgewerbe oder einzelne Sicherheitsdienste. Ne? Es trifft ja nicht immer auf jeden zu. Würden Sie sagen, dass sowas mit Grund, jetzt von den menschlichen Faktoren mal abgesehen, aber dass sowas, also in dem Fall jetzt hier mangelnde Qualität mit ein Grund dafür sind, dass wir solche Ereignisse hatten, wie jetzt in den Ankerzentren in Burbach oder auch in anderen Ankerzentren, wo ja immer wieder, ich sag mal, skandalös darüber berichtet wurde, dass Leute, die in diesen Ankerzentren lebten, ich sag mal, schikaniert wurden? Oder würden Sie eher sagen, ja, nee, also Qualität ist zwar das eine, und es mag zwar sein, dass in manchen Bereichen die schlecht bezahlt oder unterbezahlt werden, aber in erster Linie sehen Sie da eher eine mangelnde Ausbildung, weswegen es zu solchen Vorfällen kommt. Wo würden Sie sagen, ist da die Gewichtung stärker oder schwerer?
Also da ist jetzt sehr schwer, da seriös dazu Stellung zu nehmen, weil wir wissen alle, dass die Presse immer gern irgendwelche Sachen aufbauscht, und man muss auch wieder ins Verhältnis setzen, wie viel Prozent oder in dem Fall Promille der Mitarbeiter in der Branche sind es, die dann wegen solchen Geschichten auffällig werden. Ja, und ich habe noch nie einen Zeitungsartikel gehört, dass am Wochenende 9.999 Sicherheitsmitarbeiter einen guten Job gemacht haben, sondern steht halt immer nur drin, der eine hat Mist gebaut. Und das ist auch das, was dann in der Bevölkerung ankommt. Und da ist eben die Frage, ist es dann wirklich so schlimm oder sind es halt einfach Einzelfälle, die vermutlich in jeder Branche passieren, aber halt jetzt hier speziell am Pranger gestellt werden, weil die Presse das super gut ausschlachten kann. Ja, und deswegen ist es wirklich sehr schwierig, damit umzugehen. Sie erinnert sich vielleicht, ich vermute, es war vor einem Jahr, da gab es einen Fall, der auch ganz groß in den sozialen Medien und in der Presse war, und Sicherheitsmitarbeiter einer hochschwangeren Frau in Berlin in einer Asylbewerberunterkunft verweigert hat, einen Krankenwagen zu holen. Und die ist dann zu Fuß auf dem Weg zum Krankenhaus, ist bei ihr Kind dann tot geboren worden. Ja. So, Riesenhype. Und danach haben wir von der Sache nie wieder was gehört. Ja, war jetzt wirklich der Sicherheitsmitarbeiter, der in Anführungszeichen böse? Oder gab es da vielleicht andere Gründe? Oder war das vielleicht gar nicht so? Alles das kam ja nie raus. Also ich habe da nie irgendwas von einem Prozess oder irgendwas, das dann wirklich mal konkret festgestellt wurde, was war da Sache? Nee, man hört halt nur in den Medien, der böse Sicherheitsmitarbeiter, der die arme Frau da hat, dann in Anführungszeichen verbluten und das Kind ist gestorben und Wunder was. Aber ob das wirklich so war, was konkret da dahinter steckt, das kommt halt dann nie raus. Also von daher ist es aus meiner Sicht wirklich sehr schwer zu beurteilen. Liegt es jetzt an, in Anführungszeichen, schlechter Ausbildung? Liegt es in Anführungszeichen an schlechter Motivation der Mitarbeiter? Liegt es in Anführungszeichen an den Umständen? Ist es ein Gemisch aus allen dreien? Ganz schwer, da wirklich eine seriöse Antwort zu geben.
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Also es sollte jetzt auch nicht in die Richtung gehen von wegen, ich will von Ihnen was Bestimmtes hören oder will Sie da in irgendeine Richtung drängen. Das war nicht die Intention.
Nee, kein Thema, kein Thema.
Ne, ich sehe das ganz ehrlich. Ich bin halt nach wie vor der Meinung, ein gewisser Anteil eigener, persönlicher, menschlicher Faktoren spielte auch nochmal mit rein, in welche Richtung die auch gehen, wobei ich die ja jetzt sehr explizit ausgeschlossen hatte. Aber würden Sie, ich versuche mal die Frage anders zu formulieren, würden Sie sagen, auch gerade jetzt mit Hinblick auf die, ich sag mal, schlechte Presse, auch wenn Sie, wie Sie schon sagen, komischerweise ja immer nur die schlechten Dinge gezeigt werden und wir ja in der Branche stehen und eigentlich auch sagen können, naja, also ja klar, es gibt diese auffällig starken Fälle, aber nicht jeder Fall ist so und es sind nicht nur alle schlecht. Aber würden Sie sagen, dass man solche Fälle potenziell hätte anders handeln können, wenn man eine andere Qualität oder ich sag mal, ja, eine höhere Qualität passt vielleicht nicht ganz richtig, aber wenn man eine andere Art von Qualität als, ja, ich sag mal, Standard angelegt hätte, dass Mitarbeiter vielleicht stärker qualifiziert sind, vielleicht auch häufiger qualifiziert werden, mit besonderen Situationen geschult werden, zum Beispiel gerade solch, also so ein Standard wäre ja Deeskalationsgespräche. Das ist in meinen Augen und aus meiner Erfahrung auch das, was ein Sicherheitsmitarbeiter so zu 90% in seinem Dienst eigentlich widerfährt, je nachdem, in welcher Branche er arbeitet. Aber dass man durch wiederholte Schulung, dass man durch versuchtes Qualitätssteigern sowas eventuell hätte nach Möglichkeit verhindern können. Jetzt wieder natürlich außen vor gelassen, dass es da auch noch persönliche Befindlichkeiten von einzelnen Personen gibt, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn jemand eine spezielle Meinung hat, dann werden wir die mit unserem als Arbeitgeber mit Sicherheit nicht geändert bekommen. Aber dass man zumindest sagt, hier, wir haben, was Ausbildung oder beziehungsweise Qualität unserer Dienstleistung angeht, haben wir alles dafür getan, dass sowas nicht sowas passiert, um, ich sag mal, diesen krassen Fall dann ein bisschen abzumildern. Meinen Sie, das wäre potenziell möglich gewesen?
Definitiv. Wenn man, ich habe es ja vorhin erzählt, diese Verhältnisse wie in Holland hätte, dass eben nur jemand arbeiten darf, der 2 Jahre ausgebildet worden ist, dann würde das natürlich sehr viele Leute abschrecken. Viele Leute würden dann so eine Prüfung nicht schaffen. Dann würden viele Leute, die vielleicht eben auch vom eigenen Selbstbewusstsein nicht geeignet sind für diese Tätigkeit, erst gar nicht an der Tür, an Volksfest oder wo auch immer stehen. Und dann würde es eben auch nicht zu solchen Sachen kommen. Ja, aber das ist ein Teufelskreis. Solange eben wenig bezahlt wird, sind halt viele Leute, die sagen, also ich stelle mich nicht für 11 Euro hin. Also kommen dann Leute, die sagen, na, ich krieg nichts anderes, also gut, mache ich das jetzt für 11 Euro. Und die dann vielleicht auch eben gar nicht so lernwillig und lernfähig sind. Ja, ich meine, auch da, wir können hier offen drüber reden. Es sind natürlich in den letzten Jahren sehr viele Leute auch in der Sicherheitsbranche, die, sagen wir mal, vorsichtig begrenzte Deutschkenntnisse haben. Ja, und da ist es natürlich dann auch wieder schwierig, wie setze ich mich durch, wenn ich eben gar nicht richtig argumentieren kann in der Sprache, in der ich mich durchsetzen sollte. Ja, das sind also alles so Punkte, die natürlich da mit reinspielen. Ja, und dann gibt es natürlich hier irgendwelche hehren Vorgaben von den IHKs, also die müssen dann B2 können, die Leute und was auch immer. Die Praxis schaut dann einfach anders aus. Ja, und dann gibt es halt wirklich draußen Leute, die nahezu null Deutschkenntnis haben und damit für die Tätigkeit einfach ungeeignet sind. Punkt, weil wenn ich mich nicht artikulieren kann, dann kann ich auch meine Maßnahmen nicht durchsetzen, je nachdem, was ich für eine Tätigkeit habe. Also deswegen, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, eine höherwertige Qualifikation, zum Beispiel Standard, Servicekraft, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft für die Mitarbeiter, wäre aus meiner Sicht definitiv zielführend, um eben hier ein deutlich höheres Niveau dann hier reinzubekommen. Ganz klar natürlich im Zusammenhang mit einer deutlich besseren Bezahlung.
Dann verstehe ich es ja aber richtig, dass wir zunächst, also wir müssten erst die Bezahlung anpassen und dann die Qualifikation, oder geht das bei Ihnen Hand in Hand?
Nein, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Wunschland. Also wenn ich mir es wünschen könnte, würde ich natürlich selbstverständlich die Qualifikation voransetzen, und dann, wenn er die Qualifikation hat, dann, dass er dann mehr verdient. Wie gesagt, ich könnte mir so ein System vorstellen, dass man entweder was setzt niedrig an, dass man dann sagt, okay, die Leute machen die Unterrichtung und müssen spätestens nach einem Jahr die Sachkunde haben. Das wäre für mich der absolute Mindeststand, dass keiner länger als ein Jahr arbeiten kann ohne Sachkunde. Wenn es nach mir ginge, würde ich als Mindeststandard die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft ansetzen und dann wirklich nur die Leute in Anführungszeichen alleine arbeiten lassen, die eben dieses Niveau haben oder höher. Ich würde einen Meisterzwang für jeden, der sich selbstständig macht, einführen. Und dann würden wir bestimmt mindestens einen Großteil der Probleme, die wir jetzt eben hier diskutieren, gar nicht haben, weil dann eben von vornherein sehr viele Leute weg wären von der Bühne, in Anführungszeichen. Ja, man, es gibt nach der jetzigen Gesetzeslage gibt Sachen, die sind so krank, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann jemand zur Sachkundeprüfung gehen, der hat nicht eine einzige Minute in der Bewachung gearbeitet. Der kauft sich irgendein Buch, macht die Sachkundeprüfung und danach ist er berechtigt, als der Leiter einer Großveranstaltung im Bereich Sicherheit zu fungieren. Ja, also wenn man sich das vor Augen führt, das ist sowas von irre. Ja, aber laut Gesetz, laut der aktuell rechtlichen Vorgaben ist das möglich. Und wenn man dann eben feststellt, dass offensichtlich Leute, die wirklich ganz viel Ahnung haben, dann solche Regelungen festlegen, dann brauchen wir ja nicht wundern, was hinterher rauskommt.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.